Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Heute geht es um ein Thema, das in Deutschland noch vergleichsweise neu ist, aber für viele Immobilieneigentümer zunehmend an Bedeutung gewinnt, das sogenannte Equity Release. Dahinter verbergen sich Modelle, mit denen gebundenes Immobilienvermögen nutzbar gemacht werden kann, ohne dass das eigene Zuhause sofort aufgegeben werden muss. Was das konkret bedeutet, wo Chancen liegen und wo Grenzen, das möchten wir heute hier in diesem Podcast besprechen. Ich freue mich sehr, heute gleich drei Gesprächspartner begrüßen zu dürfen, die dieses Thema in Deutschland voranbringen wollen. Zu Gast bei mir sind Sören Ploschke, er ist Chief Financial Officer der Hausvorteil AG, Dirk Hottop, der bei Hausvorteil verantwortlich ist für Sales und Marketing, und als Dritten im Bunde Robin Lauber von Infinitas Capital, seines Zeichens der Großaktionär von der Hausvorteil AG. Gemeinsam sprechen wir über das Geschäftsmodell von der Hausvorteil AG, über einen Markt im Wandel, über Kundenbedürfnisse, Finanzierung und Wachstum und darüber, welche Rolle die Kapitalfreisetzung aus Immobilien künftig spielen kann. Damit viel Vergnügen beim Zuhören. So, meine Herren, herzlich willkommen. Und die erste Frage geht gleich an den Herrn Ploschke. Viele kennen ja das Prinzip Equity Release eigentlich nur vom Hörensagen. Wie würden Sie denn das Grundprinzip hier kurz erklären? Was ist denn der Kernnutzen für Immobilieneigentümer?
Naja, beim Equity Release geht es darum, dass der Eigentümer einer Immobilie Mangel an Liquidität hat. Der hat zwar ein Vermögen, das Objekt, was er da hat, ist sehr viel wert, aber ihm fehlt Cash, er hat kein Geld. Und das bekommt er von uns, indem er uns das Grundstück, die Immobilie im Ganzen oder in Teil verkauft. Aber er wird immer Nutzer dieser Immobilie oder dieses Objektes bleiben. Das ist so dieser Kern des Equity-Modells.
Vielleicht die Anschlussfrage an den Herrn Hottop. Sie sprechen ja täglich mit Kunden und mit Partnern. Welche Motivation hören Sie denn am häufigsten, warum Menschen einen Teil ihres Immobilienvermögens so auf diese Art freisetzen möchten?
Ja, also man muss natürlich sagen, die Motivationsgründe oder auch der Bedarf ist mannigfaltig. Es gibt nicht so diesen einen Grund. Jeder hat ja eine individuelle Lebenssituation. Ich glaube, über allem steht, ich habe gebundenes Vermögen. Dafür habe ich auch mein Leben lang Rücklagen geschaffen, beziehungsweise habe das angespart, dadurch, dass ich eben die Hypothek, mit der ich das mal gekauft habe, das Objekt dann entschuldet habe. Und jetzt habe ich nicht mehr so ganz viele andere Dinge im Vermögensaufbau in den Jahrzehnten getan, weil ich habe mich natürlich erstmal darum gekümmert, dass ich diesen Kredit tilge. Und jetzt stehe ich vor einer Situation, entweder habe ich vielleicht nicht ganz geschafft, diesen Kredit zu tilgen, da ist noch ein bisschen Restschuld da, oder dass ich einfach Mittel brauche, oftmals auch um diese Immobilie, die mit mir über die Jahre dann ins Alter gekommen ist, auch noch mal ein bisschen zu sanieren. Ganz häufig in Deutschland mittlerweile das Thema energetische Sanierung durch die inflationäre Preissteigerung bei den Energiekosten, haben wir da natürlich ein Thema. Aber es sind auch Dinge wie, dass ich für die Erben vorab eine Auszahlung darstellen möchte oder. Also das ist wirklich sehr individuell und deswegen ist wichtig, auch individuell Antworten dafür zu haben. Es gibt also auch nicht das eine Equity-Release-Modell, was den Bedarf dann befriedigt. Ne?
Herr Lauber, ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, Sie sind Großinvestor bei Hausvorteil. Sie haben sehr früh auf dieses Geschäftsmodell gesetzt. Was hat Sie denn aus Investorensicht hier besonders überzeugt, dass Equity Release in Deutschland ein wachsendes Marktsegment sein könnte oder wird?
Also das sind verschiedene Dimensionen oder Faktoren. Vielleicht kurz als Hintergrund, ich komme ja aus der Schweiz und da investieren wir auch hauptsächlich direkt in Wohnimmobilien. In der Schweiz kennen wir dieses Problem von Finanzierung oder Probleme bei der Finanzierung im Alter eigentlich nicht, weil man in der Schweiz den Kredit eigentlich nicht bis auf null tilgt. Das hat steuerliche Gründe. Aber dadurch, dass meine Großeltern auch in Deutschland gelebt haben und ich das in ihr hautnah miterlebt habe, was da für Probleme auf einen zukommen können, habe ich erkannt, dass das ein Riesenmarkt ist. Zudem ganz klar die Demografie in Deutschland, also die ganzen Babyboomer, die jetzt ins Rentenalter kommen, die alle halt mal irgendwie ihr Haus gebaut haben oder vor 20, 30, 40 Jahren gekauft haben, ist natürlich im Wert gestiegen. Und da verstehe ich absolut, dass man da vielleicht im Lebensalter ja noch gerne irgendwie auch ein bisschen Liquidität für andere Dinge hätte und man mal noch ein bisschen was erleben möchte oder auch einfach leben möchte oder den Kindern was weitergeben möchte. Zudem das ganze, die ganze politische Situation, Renten, die nicht reichen, Lebenshaltungskosten, die aber schneller steigen als Renten. Da war es einfach naheliegend, dass das Problem sich da irgendwie zuspitzen würde. Und ja, ich glaube, das Tüpfchen auf dem i war dann noch diese Kreditlinienverordnung, die da in den 10er Jahren kam, die das ja praktisch den Banken halt verunmöglicht hat, dann älteren Leuten noch einen Kredit gegen ihre Immobilie zu geben.
Herr Ploschke, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen jetzt dann in den Kern rein. Ihr Geschäftsmodell, welche Einnahmenquellen sind denn hier besonders wichtig für Ihre operative Entwicklung für generell für Ihre Bilanz?
Ja, als Hausvorteilgruppe sind unsere Einnahmen schon sehr, sehr gut geteilt und verteilen sich auf alle Stadien eigentlich unseres Engagements. Da wäre natürlich beim Ankauf bekommen wir einen Anteil vom Kaufpreis oder einen Aufschlag auf den Kaufpreis als Durchführungsentgelt. Davon bezahlen wir dann zum Beispiel die Notare, die Steuern, die anfallen, aber natürlich auch unsere eigenen Kosten, die wir haben. Dann bekommen wir während der Laufzeit Bestandsprovisionen. Das heißt, es gibt eine kleine Gebühr, die wir aus den Grundgesellschaften, die wir haben, hoch an die Hausportal AG bezahlen. Das sind Gelder, die wir aus den Nutzungsentgelten der einzelnen Verkäufer bekommen, dass also Nutzungsentgelte oder auch ein Erpachtmodell, das ist eine Erpacht oder eine Miete halt im Gesamtkauf. Aber je nachdem, es gibt immer einen regelmäßigen Plus, der reingeht in die Grundgesellschaft und die AG oben bekommt einen Teil davon als Bestandsprovision. Und dann natürlich beim Verkauf bekommen wir einerseits auch eine Gebühr, weil wir die Dritten dann als Käufer finden und da entsprechende Provision bekommen. Und wir partizipieren natürlich auch am Wertzuwachs an der Immobilie. Das heißt, in der Veräußerung, da versprechen wir uns natürlich nach gewissen Haltezeiten und die sind aus unserer Sicht immer möglichst lang, damit wir die Wertsteigerung auch haben und mitnehmen können, teilen wir uns natürlich den Gewinn dann mit den Verkäufern, mit den ursprünglichen und Nutzern dieser Immobilie. Dazu kommt, dass wir nicht alle Immobilien aufs eigene Buch ankaufen, sondern wir vermitteln auch und nutzen dadurch unsere Leads, die wir gewonnen haben, besser aus und müssen nicht quasi auf halbe Leads gewinnen, die wir dann gar nicht selber nutzen können, sondern da bekommen wir entsprechende Vermittlungsprovisionen von Dritten.
Herr Rothop, der Herr Ploschke hat ja jetzt schon ein paar Modelle angesprochen wie Gesamtkauf. Wie entscheiden Sie denn gemeinsam mit dem Kunden, welche Lösung hier passt? Wonach richtet sich denn das?
Ja, der Kunde steht im Mittelpunkt in der gesamten Beratungsstrecke. Das heißt, im Regelfall ist es so, was wir gerade schon sagten, der Kunde hat einen gewissen Bedarf, den legt er uns da und dann schlagen wir Lösungen vor in den unterschiedlichen Modellen. Das kommt also, wir sind ja Multiproduktanbieter, häufig dazu, dass wir ein, zwei unterschiedliche Modelle ihm vorschlagen und dann mit ihm gemeinsam besprechen, welches Modell für ihn am besten passt, also die Lösung für seinen Bedarf dann auch darstellt. Und das entscheidet er dann am Ende und wir setzen das dann für ihn so um.
Herr Ploschke, wir haben ja jetzt von den Chancen gehört, sowohl für die Kunden als natürlich auch für Sie als Unternehmen und in die entsprechenden Einnahmeperspektiven. Wie stellen Sie denn eigentlich sicher, dass Risiken wie zum Beispiel negative Wertveränderungen oder möglicherweise auch Zahlungsausfälle sowohl für Ihr Unternehmen als auch für die Kunden beherrschbar bleiben?
Ja, da haben wir natürlich also für den Fall, dass ein Haus sich im Wert in falsche Richtung entwickelt, wir sprechen uns natürlich immer einen Wertzuwachs. Aber wir haben ja gesehen, wir sind aus dem Jahr 21, 22, 23 schon etwas runtergegangen in der Wertentwicklung allgemein im Immobilienmarkt. Das haben wir alle verfolgen können. Das ist an uns nicht vorbeigegangen. Da ist gerade im Teilkauf natürlich hervorzuheben, dass diese Immobilien, die Besicherung auch immer auf das gesamte Objekt geht. Wir haben nur einen Teil angekauft haben, da ist dann immer entsprechender Passus dazwischen oder ein Wert, den wir als Puffer haben, so dass wir nennen es Downside Protection, das ist wichtig für unsere Banken, dass die natürlich einen entsprechenden Belagerungsauswirk haben, der sichert das entsprechend ab, dass wir in den Werten nicht zu hoch gegangen sind im Nachhinein da Verluste fahren müssen. Also wir stellen dadurch sicher, dass wir unser Geld eigentlich wieder bekommen. Im Erbbaugeschäft ist es ähnlich. Da gibt es einen sogenannten Heimfall. Das heißt, sollte es da zu einer Veräußerung kommen müssen, aus irgendwelchen Gründen, ist halt immer das Objekt, was auf dem Grundstück steht, Teil der Verwertung.
Jetzt haben wir im Prinzip so das Grundmodell schon mal gehört. Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass B2B-Partner hier eine wichtige Rolle spielen. Vielleicht die Frage an Herrn Hotop. Was unterscheidet Sie denn da vielleicht vom Wettbewerb? Können Sie da irgendetwas anführen, wo Sie sagen, wir machen es besser als die anderen Anbieter?
Ach, ich will gar keine Wertung reinbringen. Wir machen es anders. Das ist wirklich so. Wir haben schon immer bei Hausvorteil den Fokus auf das B2B-Geschäft gelegt. Mhm. Da kommen wir auch her, auch die ganze Vertriebsmannschaft bei mir, das sind alles B2B-Profis. Und wir haben halt ein Netzwerk von so um die 400 Vertriebspartner, die für uns draußen in den Regionen die Expertise haben, sich den Markt anschauen, dort auch eigenständig Marketing betreiben. Also wir gehen da gar nicht mit der Firma Hausvorteil, jetzt in Aschaffenburg beispielsweise oder in Kiel, selber in die Eigenvermarktung, sondern das macht der Vertriebspartner vor Ort. Das sind oft Finanzdienstleister, Finanzierungsvermittler, Immobilienmakler, die uns in ihrem Produktportfolio als Lösung haben. Und wir darüber diese Kunden letzten Endes angeboten bekommen, mit den Immobilien passend dazu. Und wir den Vertriebspartnern dann die Angebote zur Verfügung stellen, damit sie, da gibt es unterschiedliche Modelle, wirklich von der Akquise bis hin zur Beurkundung, ihren Kunden auch eigenständig beraten können und begleiten können. Das bleibt auch der Kunde des B2B-Partners. Andere Firmen im Equity-Release-Bereich nehmen den Kunden dann irgendwann aus der Verantwortung des Vertriebspartners raus und beraten dann nur noch über sich selbst. Das machen wir nicht. Wir haben also hier die Möglichkeit, dass der Partner ganz, ganz eigenständig mit unserem Produkt am Markt agiert. Das geht so weit, dass wir sogar auch White-Label-Lösungen haben. Da muss also dann auch nicht unser Name draufstehen, sondern das ist dann ein sogenanntes Powered-by-Modell sozusagen, weil wir einfach sagen, der Partner vor Ort, der ist ja One Face to the Customer, wirklich der Ansprechpartner für den Kunden. Und die kennen sich oftmals auch in der Region oder sind da eine bekannte Größe. Das ist gar nicht unser Ansinn mit Hausvorteil. Wir sind deutschlandweit tätig, aber eben über dieses starke Vertriebsnetz.
Herr Poschke, wir haben es ja jetzt hier noch mit einem recht jungen Markt zu tun. Wettbewerber kommen, Wettbewerber gehen. Wie beobachten Sie denn das von Hausvorteil? Ist das eher, dass Sie sagen, wir können besondere Chancen vielleicht daraus ziehen, dadurch, dass dann zum Beispiel Wettbewerber aus dem Markt gehen? Oder wir müssen uns halt gegenüber neuen Wettbewerbern besonders wappnen?
Ja, ich glaube, da ist besonders hervorzuheben, dass wir gerade unter den reinen Teilkaufanbietern in den letzten Jahren auch einige gesehen haben, auch bekannte Namen, die sich vom Markt oder vom aktiven Ankauf verabschiedet haben. Das merken wir natürlich, dass der Konkurrenzdruck da weniger geworden ist, dass der Markt, die Nachfrage ist ungebremst hoch. Wir werden, also die Nachfrage ist ein Wahnsinn, ja. Also dass die Leute haben Interesse daran, die wollen das machen. Es sind deutlich weniger Anbieter auf dem Markt, die diese Nachfrage eigentlich verdienen können. Und das merken wir. Das zeigt sich dann natürlich, dass da auch der Margendruck weniger geworden ist. Also für uns im Moment eine sehr gute Situation, die wir natürlich auch nutzen wollen, um da uns besser zu positionieren. Und wir streben natürlich in diesem Bereich eine Marktführerschaft an. Und da arbeiten wir dran und da sind wir auch gute Dinge, dass wir da gut vorankommen werden.
Sie sind ja jetzt nun auch Finanzvorstand und verwalten ja inzwischen bei Hausvorteil schon beachtlichen Bestand an Immobilien. Gibt es denn besondere operative Kennzahlen, die Sie sich da jetzt sozusagen ganz on top auf Ihre Liste gesetzt haben?
Naja, bei uns los geht es natürlich mit Volumen. Das ist bei uns die zentrale Endzahl, weil daran misst sich der Erlös, den wir haben. Also ob es im Ankauf ist oder im Bestandsmanagement oder auch im Verkauf, es geht immer darum, was in Volumen geht über unsere Bücher und da ist hervorzuheben, dass wir im Jahr 2025 Noch ist es nicht vorbei, noch haben wir ein paar Tage, aber wir werden höchstwahrscheinlich rauslaufen auf ein Volumen in der Vermittlung von ca. 15 Millionen und auch im Ankauf ca. 15 Millionen umgesetzt haben. Da ist natürlich für uns vor allem das Kriterium der Refinanzierungsmöglichkeiten immer ein Faktor, der zu einer Limitierung führt. Wir können im Normalfall deutlich mehr ankaufen, wenn zu den richtigen Bedingungen Refinanzierungsmöglichkeiten da sind. Wir sind sehr kapitalhungrig. Wir kaufen Häuser, ja. Das ist Häuser sind teuer, das wissen wir auch. Und da braucht man das nötige Geld. Und wenn das durch Banken oder andere Kapitalgeber nur bedingt zur Verfügung gestellt wird, limitiert uns das in dieser Entwicklung. Und ansonsten, ja, wenn wir von Kennzahlen reden, dann arbeiten wir natürlich darauf hinaus, dass unterm Strich ausreichend übrig bleibt. Und da sind wir bei der AG soweit, dass wir es in 25 höchstwahrscheinlich geschafft haben, operativ profitabel zu sein, dass er eine kleine schwarze Null stehen wird. Und das wollen wir natürlich dann in Zukunft deutlich verbessern, nach oben fahren.
Sie hatten es ja schon angesprochen, Sie kaufen Häuser, immer mehr Häuser. Wie lässt sich denn solch ein Geschäftsmodell eigentlich auch organisatorisch skalieren? Müssen Sie da auch personell immer weiter zulegen? Gibt es Hebel, um auch hier die generelle Effizienz in Ihrem Unternehmen zu steigern?
Ja, da gibt's natürlich zwei wesentliche Ansätze. Das eine ist natürlich, dass wir ganz stark auf Digitalisierung setzen. Wir nutzen Technologie, egal welche Linie. Wir wollen nicht mit Papier arbeiten. Das ist ganz stark zurückgefahren. Das ist ein wesentlicher Punkt, um in der Organisation, in der Abwicklung einfach effizient zu sein und nicht mit jedem Ankauf einen Mitarbeiter dazu zu müssen. Und das zweite ist, dass wir natürlich über die Zusammenarbeit mit den B2B-Partnern auch viel Arbeit von den Partnern gemacht bekommen. Das spart uns natürlich auch erheblich Ressourcen und sorgt dafür, dass wir da entsprechend skalieren können.
Generell bei Immobilien, die Frage jetzt mal an den Herrn Hottop, spielt ja auch das Thema Modernisierung, Energieeffizienz eine große Rolle. Kann da Hausvorteil sich da eigentlich proaktiv gegenüber den Eigentümern mit einbringen? Gibt's da besondere Unterstützungsmaßnahmen?
Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, das ist schon einer der Motivationsgründe, sich mit so einem Equity-Release-Modell zu beschäftigen bei den Immobilieneigentümern. Die wollen meistens sogar energetisch sanieren oder modernisieren. Und wir fragen ja auch immer, Mensch, für was wollen Sie die Mittel verwenden? Im Grunde sind Sie frei damit. Sie können auch ins Spielcasino gehen mit dem Geld. Das bestimmen wir nicht. Aber viele sagen, ja, ich möchte jetzt die Wärmepumpe, ich möchte die Photovoltaikanlagen, ich möchte jetzt nochmal die Fassadendämmung umsetzen, um einfach die Energiekosten zu senken, um meinen Lebensstandard in der Immobilie hier weiter auch gesichert zu haben. Und deswegen ist das grundsätzlich oftmals genau das Thema. Diese Mittel werden von uns freigesetzt, damit die Leute diese Investitionen tätigen können. Aber es ist auch so, dass wir uns an Modernisierungen dann auch in Teilen dann auch beteiligen, weil es ja auch eine Wertsteigerung darstellt. Und wir sind ja entweder Miteigentümer, also Teileigentümer, oder wir sind Gesamteigentümer. Im Erbpachtmodell ist das natürlich anders. Da sind wir nur Eigentümer des Grundstücks. Da kann man meist nicht viel sanieren, sondern es wird ja in das Gebäude dann investiert, das Geld, und wir sind nicht Eigentümer des Gebäudes. Das Grundbuch wird ja auch getrennt dann. Also es gibt Eigentümer für das Gebäude und uns halt für das Grundstück. Und deswegen, man muss es schon modellspezifisch anschauen, aber es ist meistens genau das Thema. Und deswegen sage ich, das ist total wichtig, dass es Equity Release im deutschen Markt gibt. Wir haben so viele Immobilien aus den 70er, 80er und teilweise auch aus den 90er Jahren, die einfach so weit von den geforderten Energiestandards, die auch eine Regierung eingefordert hat, weg sind, und die Leute schlichtweg gar keine Möglichkeit haben, weil sie die Mittel nicht haben. Die möchten ja gerne einen anderen Energieeffizienzstandard dann auch für ihre Immobilie haben, aber wer stellt die Mittel bereit? Und das macht Equity Release, und deswegen auch das ist ein absoluter Treiber in diesem Markt. Und da sehe ich auch gerade in der Entwicklung im nächsten Jahrzehnt ganz, ganz viel Bedarf. Und es ist gut, dass es diese Möglichkeit gibt, weil die Banken eben sich schwer tun, durch die hohen Immobilienkreditrichtlinie und andere Dinge diese Mittel bereitzustellen.
Herr Poschke, ich hatte es ja schon in der Anmoderation gesagt, Sie sind seit kurzem börsennotiert und Sie haben ja auch schon darauf hingewiesen, Ihr Geschäft ist kapitalintensiv, weil Sie immer mehr Häuser kaufen wollen. Welche Rolle spielt denn der Kapitalmarkt dann künftig für Ihr Wachstum? Müssen sich die Investoren jetzt hier auf regelmäßige Anleihenemissionen oder Kapitalerhöhungen einstellen?
Der wesentliche Grund für uns, für den Börsengang, war, dass wir unsere Rekapitalisierung auf mehrere Füße stellen wollten. Bislang haben wir das nur über Senior Debt, also über Bankdarlehen gemacht. Da haben wir gemerkt, da sind wir abhängig von Trends, die dann zum Teil auch im Bankenmarkt unterwegs sind. Es gibt die Notierungen, die was mit Größen zu tun haben, Art und Weise, wie Darlehen in Deutschland vergeben werden für Immobilien. Da haben wir gemerkt, um da kritische Größen zu erreichen, brauchen wir Alternativen. Und eine Alternative, und da muss ich jetzt mal den Hammer schwingen für die Börse. Ich glaube, dass gerade die Börse etwas ist, wo wir hingehören mit unseren Geschäftsmodellen. Weil der Kapitalmarkt ist dafür da, um Geld einzusammeln, um Leute zu beteiligen, unabhängig zu sein, auch von Banken und anderen Finanzierungsstrukturen. Deswegen haben wir selbstverständlich den Weg an den Kapitalmarkt gewählt, um Eigenkapital zu gewinnen, um mit diesem Eigenkapital SBBs auszustatten, die dann auch unter Nutzung von Fremdkapital einen Leverage-Effekt ranzugehen und Immobilien einfach zu erwerben und die zu entwickeln und den Leuten diese Liquidität zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Und natürlich, und damit ein Geschäft zu machen, weil dafür sind wir da. Das ist die Wirtschaftsordnung dafür. Das ist so dieser Hauptgrund gewesen, um dahin zu gehen. Ja, und es ist natürlich, die haben natürlich eine breite Investorenbasis. Ich meine, jeder von uns muss wohnen, jeder von uns, und ich rede mit ganz den Leuten in den letzten Monaten über dieses Thema. Jeder kennt jemanden irgendwie, der schon mal genau vor dieser Frage stand. Muss ich heute ausziehen, weil ich Geld brauche und mein Haus dann verkaufen muss? Oder gibt es eine Alternative? Und wir sind eine Alternative und die Leute, sie kaufen sich über uns diese Zeit, die sie brauchen, um anderweitig wieder ihre Liquidität zu gewinnen. Oder sie sind einfach glücklich, so wie das ist und bleiben dabei. Aber wir haben eigentlich, es ist ein Bedarf da, die Leute brauchen etwas, wir bieten das. Und da ist es natürlich auch schön, wenn man über die Börse eine breite Basis hat, um Leute zu beteiligen und denen quasi eine Möglichkeit zu geben, da irgendwie auch als Miteigentümer sich zu beteiligen.
Herr Lauer, Sie haben sich ja jetzt als Ankeraktionär langfristig gebunden an das Unternehmen. Was war denn der ausschlaggebende Grund, sich auch so stark mit dem Unternehmen zu identifizieren? Was erwarten Sie denn langfristig von Ihrem Engagement?
Also für mich sind Immobilien immer ein Langfristinvestment. Ne? Das ist, wie das Wort schon sagt, Immobil, oder da muss man einen längeren Horizont, 10 Jahre plus mitbringen. Und dann ist man historisch gesehen, wenn man zurückblickt, hat man immer gute Renditen eingefahren. Ich glaube, das Schöne, was jetzt hier bei Hausverteilen mit dazukommt, ist, dass wir halt die Immobilien, die wir für den eigenen Bestand kaufen, die können wir sehr, sehr hoch mit Fremdkapital hebeln, also mit wenig Eigenkapitaleinsatz, haben aber trotzdem nach unten gesehen eine starke Absicherung. Da wir immer die ganze Grundschuld bekommen, muss doch sehr, sehr viel passieren an den Märkten. Ich würde sagen, dann nicht nur in Deutschland, sondern global, dass man da aus dem Geschäft mit einem Minus rausgeht. Deswegen sehe ich, wie der Sören Ploschke das vorhin auch gesagt hat, glaube ich, ist das ein weiterer Grund auch für die Börse, weil ich glaube halt, dass das Thema einzigartig ist, vor allem auch für Kleinanleger, Retail-Anleger, die sich gerne vielleicht auch einen Immobilienbestand aufbauen wollen würden oder irgendwie Immobilien-Exposure in ihrem Portfolio hätten, das aber privat natürlich selbst nie auf die Beine stellen könnten, weil sie nie das Kapital hätten, so eine breite Diversifikation hinzukriegen, allein schon geografisch, aber auch dann von der Art der Objekte. Wir kaufen ja Wohnungen, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, dann bundesweit. Vom Risikorenditeprofil ist das für mich vergleichbar, also vom Risiko her vergleichbar mit einer deutschen Bundesanleihe, weil es soweit maximal in allen Bereichen diversifiziert ist und auf der anderen Seite eben diese enorme Downside-Protection hat, dass wenn die Werte mal fallen sollten, wir trotzdem über die ganze Grundschuld besichert sind und sicher unser Geld zurückbekommen. Und dementsprechend einfach ein einzigartiges Produkt bieten, quasi um halt für Anleger irgendwie eine breite Immobiliendiversifikation in ihr Portfolio zu kriegen. Zudem bin ich der Meinung, dass halt wir über die Börse noch einen weiteren Wachstumskanal haben. Und zwar, wir können ja auch unsere Aktie als Akquisitionswährung nutzen. Sie haben vorhin das Thema Wettbewerber angesprochen. Ich glaube, in dem Markt, da wird es zunehmend eine Konsolidierung geben, dass vielleicht der ein oder der andere mal sich zusammentun, mehrere Marken vereinen. Dann kommen ja auch die Marketing- oder Kundenakquisitionskosten runter. Ich glaube, darüber halt oder dafür bietet halt die Börse auch eine ideale Plattform, dass man halt eben seine Anteile auch effektiv als Akquisitionswährung einsetzen kann. Und ja, also all das zusammen hat mich eigentlich dazu bewogen, hier einfach langfristig dabei zu sein, weiter am Markt auch immer wieder ein paar Aktien einzusammeln und mich langfristig zu binden und auch einen 12 Monate Lockup da zu unterstellen. Also von dem her, Ich bin hier nach wie vor sehr, 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 sehr optimistisch und langfristig angelegt.
Wir hatten ja schon das Thema Digitalisierung mal ganz kurz angesprochen. Herr Hottop, Sie hatten auch gesagt, dass der Vertrieb, die Kundenanbahnung heutzutage ja auch vor allen Dingen natürlich auch durch die B2B-Partner sehr persönlich geprägt ist. Trotzdem die Frage, Stichwort Digitalisierung im Wirtschaftsprozess, im Vertriebsprozess, vielleicht auch im unternehmerischen Prozess. Wie schätzen Sie da ein? Sind Sie da sozusagen hinterher, um hier immer stärkere Digitalisierungsschritte einzuführen, auch im Vertrieb beziehungsweise dann auch in dem ganzen Prozess dann der Immobilienverwaltung?
Ja, wir legen da massiv Wert drauf. Das haben wir schon in der Gründung 2021 getan. Wenn Sie ein deutschlandweites Vertriebsnetz im B2B ordentlich supporten wollen, dann brauchen Sie intelligente Lösungen, die effizient auch sind. Sie können ja nicht immer irgendwo einen Menschen hinschicken, um dann, ich sagte gerade Aschaffenburg oder Kiel, den notwendigen Support zu leisten. Also wir haben schon immer, wir waren einer der ersten Anbieter, die auch für B2B da ein Partnerportal gehabt haben. Das heißt, unsere Partner können ihre Fälle eigenständig da hochlegen, können Angebote erzeugen und all diese Dinge tun. Wir haben ja auch einen B2C-Vertriebsweg, wir spüren auch, dass wir natürlich heute mit Kunden und in Kontakt kommen, ob B2B oder B2C, macht da gar keinen Unterschied. Über digitales Marketing und die Beratungsstrecke ist dann auch in Teilen digital. Ich meine, Sie sehen das ja heute auch im Baufinanzierungssektor. Früher ist man dann mit einem Stapel Unterlagen irgendwo zum Bankberater gegangen. Heute macht man das von zu Hause aus. Ich will jetzt nicht sagen von der Couch, man wird sich schon noch wahrscheinlich an den Esstisch setzen. Aber man hat seine Unterlagen oftmals auch schon digital parat, lädt die hoch. Ja, wer bekommt heute noch eine Gehaltsabrechnung in Papierform? Kein Mensch. Ja? Das sind alles Dinge, die uns total helfen, unser Geschäft so zu betreiben. Das wäre vor, ich sag mal, 10 Jahren so noch gar nicht möglich gewesen in dieser Effizienz, wie wir es jetzt heute tun. Und deswegen legen wir großen Wert darauf, um auch hier im Vergleich zu anderen Anbietern immer einen Schritt voraus zu sein. Also da haben wir auch noch viele innovative Lösungen parat, wo wir einfach auch über digitale Beratungsstrecken den Zugang zu den Interessenten ermöglichen werden, dass die, also ich verstehe im Moment immer noch nicht, ich weiß, man muss zu einem Notar, das ist schon alles richtig, aber wenn ich überlege, meine Hypothek oder meinen Immobilienkredit über 300.000, 400.000, den schließe ich online ab, ja, und die gleiche Summe, wenn ich jetzt ein Equity Release mache, dann habe ich da immer noch ganz viel Papierwust zu erledigen. Das versuchen wir so möglichst digital mit dem Kunden auch abzuwickeln, um das für den Kunden ein maximal komfortables Beratungsinstrument zu haben und auf der anderen Seite auch unseren B2B-Partnern zu ermöglichen, ihre Umsätze auch effizient zu generieren, weil das gehört ja auch dazu. Nicht nur wir wollen effizient arbeiten, der Vertriebspartner ist ja heute natürlich aufgrund der Kostensituation auch gezwungen, nicht mehr mit riesen Manpower solche Geschäfte zu betreiben, sondern das ist ja auch mit den vorhandenen Margen ganz, ganz wichtig, auch sehr vom HR-Kapitaleinsatz sehr effizient unterwegs zu sein.
Haushotter ist ja nun hauptsächlich in Deutschland unterwegs. Herr Hottop, Sehen Sie da jetzt besondere Regionen oder Produktvariationen, die Sie als die größten Wachstumstreiber erwarten?
Ja, es hängt manchmal vom Modell ab. Man sieht schon, das Erbpachtmodell, das lebt ja davon, ich sag mal, der Interessent hat eine gewisse Vorstellung, was er an Kapitalbedarf hat. Dann muss natürlich der Wert des Grundstücks, also dieser Bodenrichtwert, der muss ja entsprechend dann auch dem Wunsch der Auszahlsumme des Interessenten gleichkommen. Und das sehen wir natürlich, dass das in süddeutschen Gebieten unheimlich stark ist vom Umsatz her. Also wir machen sehr, sehr viel Umsatz mit dem Modell in der Region, ich sag mal, südliche Hälfte Deutschlands. Wir sehen andere Modelle wie ein Sell and Leaseback zum Beispiel ganz stark in Ballungszentren, weil sie dort kaum eine Wohnalternative haben. Mhm. Also die Leute sagen, ja, wo soll ich denn hinziehen? Das ist ja schön. Also ich möchte ja meine Immobilie an sich, möchte ich die gar nicht mehr haben. Bei Sale and Leaseback werde ich ja vom Eigentümer zum Mieter. Ja, also ich möchte gar nicht mehr Instandhaltung. All das möchte ich gar nicht mehr in meinen Händen haben. Das möchte ich gerne abgeben. Aber ich habe keine andere Wohnmöglichkeit, wo ich hinziehen kann. Also ich möchte gerne verkaufen, aber ich muss da drin wohnen bleiben, weil es gibt nichts anderes, ja, wo ich hinziehen kann, wo ich adäquaten Wohnraum bekomme. Also möchte ich gerne hier bleiben in meiner eigenen Immobilie. Das ist gerade in diesen Regionen sehr, sehr stark, wo wir so Ballungszentren haben, wo das nicht anders herstellbar ist. Und ich sag mal, genauso ist es dann mit einem Teilkauf. Da hat man auch Regionen, Teilkauf ist unheimlich nachgefragt in der norddeutschen Region beispielsweise, ja. Also das hat manchmal Regionsspezifika. Für uns ist das im Marketing interessant. In der Umsatzdimension können wir sagen, gleicht sich das alles aus, weil wir alle Modelle deutschlandweit anbieten. Und das ist auch wieder wichtig vom Umsatzpotenzial und von der Diversifizierung des Portfolios.
Herr Ploschke, nochmal die Frage an Sie. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen mittelfristig vorausschauen, gibt es denn da besondere Meilensteine, die Sie in den nächsten 3-4 Jahren abarbeiten möchten?
Ja, Meilensteine, wir waren ja beim Thema Volumen, das ist für uns immer das Interessanteste. Da möchten wir natürlich da das, was wir vermitteln, das, was wir auch das eigene Buch nehmen, das kontinuierlich steigern. Ja, dass wir irgendwann diese Marken 50, 100 Millionen, das ist das, was wir knacken wollen, ja, und hin. Da würde ich mir schon wünschen, und das ist das, was wir uns auch für die nächsten, sagen wir mal, 2-3 Jahre vorstellen, dass wir da spätestens nach 3 Jahren diese 100 Millionen Marke auch geknackt kriegen innerhalb, also an Vermittlung und Ankäufen innerhalb von 12 Monaten. Das ist etwas, da arbeiten wir drauf hin. Das ist für uns ein Ziel, was wir uns natürlich stellen und das kostet, ja. Das ist ist viel Arbeit, aber nicht ganz weit weg.
Zum Schluss noch so eine ganz kleine Fragerunde an alle drei Herren. Zwei Fragen, die ich sozusagen mal aufgeschrieben habe. Würde ich mich freuen, wenn Sie alle drei da eine kurze Antwort drauf geben. Als erstes, welche Irrtümer oder welcher besondere Irrtum über Equity Release hält sich denn Ihrer Meinung nach am hartnäckigsten und wo wollen Sie da was richtigstellen? Vielleicht, Herr Ploschke, machen Sie den Anfang.
Ich habe da letztens einen Text gelesen, da wurde davon gesprochen, dass die Equity Release-Anbieter sich im Teilkauf irgendwie bis zu 20% Gewinn sichern. Das wäre schön, das können wir leider nicht. Unsere Ankaufnebenkosten, die da gemein sind, das sind leider vor allem Steuern, Notare und Nebenkosten, die eigentlich eher in staatlicher Hand liegen. Also wenn jemand sagt, dass dieses Modell sehr teuer ist, dann sollte man vielleicht eher gucken, aus welcher Richtung wird es teuer. Also die Margen, die wir da ziehen und was wir da bekommen für, das reicht, um Gewinn zu erwirtschaften, ja, wenn man genug umsetzen kann. Aber davon müssen wir unsere Leute bezahlen, die das natürlich auch machen. Ja. Und ich glaube, das ist so aus meiner Sicht der wesentliche Knackpunkt, was das Missverständnis angeht. Ja.
Okay. Herr Reutop, haben Sie da doch was zu beizutragen?
Ich möchte nochmal sagen, der Markt in Equity Release in Deutschland, der ist ja im Vergleich zum europäischen Markt noch in den Kinderschuhen. Der muss sich ja erst noch entwickeln. Und deswegen, ich glaube, es muss überhaupt erstmal ein Verständnis her. Und ich würde mir wünschen, und wir arbeiten zum Beispiel auch mit dem Bundesverband, wir sind auch Mitglied dort, daran, dass auch in der Politik das Thema neutral wahrgenommen wird und auch als probandes Mittel für diesen demografischen Wandel, den wir in Deutschland unumstößlich jetzt erleben, angesehen wird. Und da bin ich totaler Verfechter dafür, dass wir nicht immer gleich sagen, ja, ist das nicht eigentlich ein Kreditgeschäft oder irgendwas? Wir neigen immer dazu, das muss immer alles gleich in irgendwas Bekanntes reingedrückt werden. Es ist etwas Neues. Das ist das Missverständnis. Es ist etwas Neues für Deutschland. Und wenn wir da vorbehaltlos einfach mal drauf uns einlassen, ich glaube, dann ist schon viel erreicht und dadurch der Bekanntheitsgrad steigt, damit viele Leute das überhaupt als Lösung sehen, weil viele sind auch in Notsituationen und die können wir lösen. Und das ist das Schöne an dem Modell. Deswegen arbeite ich auch gerne mit diesem Modell.
Herr Lauber?
Ja, also ich schlage dann dieselbe Kerbe. Also ich glaube, der Kritiker dieser Modelle und die Kritiker dieser Modelle versuchen ja immer mit sehr polarisierenden Aussagen da in die ihre Seite oder ihre Meinung zu stärken, vor allem da von Seiten von Verbraucherschutz. Ich glaube auf der anderen Seite aber, wenn man dann nüchtern drauf guckt, da ist ein Markt mit sehr, sehr hohem Bedarf und Nachfrage. Und ich glaube auch, also wenn wir ein bisschen über die Grenzen hinwegschauen im Ausland, da hat sich sehr, sehr stark bewahrheitet, vor allem im angelsächsischen Raum, dass eine valide Alternative für Verbraucher ist, um sich eben ihre Finanzierung zu sichern. Und ich glaube, solange beide Seiten dann irgendwie auch transparent handeln, und ich würde es bitte unterschreiben von unserer Seite, tun wir das, glaube ich, sollten solche Geschäfte nicht verhindert werden.
Ja, im Prinzip zum Abschluss, aber es hat ja schon angeklungen, wenn Sie eine Sache am Marktumfeld ändern könnten, Regulierung, Finanzierung, Wahrnehmung, welche wäre das jetzt besonders? Herr Ploschke, vielleicht ein Wort.
Ah, ich hätte da mehr als einen Wunsch. Also wenn ich dann darüber so einen festlegen müsste, dann würde ich tatsächlich sagen, liebe Leute da draußen, werdet Immobilieninvestoren, investiert in Equity Release, und das muss nicht zwingend jetzt in unsere Aktie sein, aber schaut euch das auch mal an und seht auch die Chancen für jeden Investor, was dieses Modell natürlich auch bedeuten kann und auch da Mut und grundsätzlich ja auch Mut zur Aktie, egal welcher, ja, auch eine Aktienrente, dieses Thema kommt. Ich bin ein Fan des Kapitalmarktes, ich möchte alle Leute da draußen auffordern, sich das anzugucken, sich Aktien zu suchen, in Aktien zu investieren und nicht das Geld irgendwie auf der Bank einfach nur rumliegen zu lassen.
Herr Rottop, wollen Sie da noch was zu ergänzen?
Ja, ich sag immer, das ist der Generationsvertrag 2.0. Also da würde ich, wenn ich einen Appell starten darf, dann würde ich das tun. Lasst uns doch unsere Gelder, ob das 100 Euro im Monat sind, ob das 10.000 Euro einmalig sind, lasst uns die doch in Equity Release investieren. Der Sören Ploschke hat es gerade erzählt, ob sie in Aktie, Anleihen oder sonst was ist. Und den Leuten, die die Immobilie haben und das Kapital gern nutzen wollen für was Sinnvolles, nämlich in der Immobilie weiter ihren Lebensabend zu verbringen, die auf einen anderen Energielevel zu bringen, das ist mehr als, wie ich meine, ESG-konform. Dann haben wir unser Geld mit einer ordentlichen Rendite und sozial sympathisch investiert. Das ist ein tolles Investment.
Und zum Schluss der Investor, der jetzt schon Investor.
Also ich wünsche mir auch mehr politische Unterstützung zum Thema Aktienrente. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, andere Länder in Europa haben das mittlerweile erkannt. Wenn man mal nach Schweden blickt, wo seit 1980 starke steuerliche Incentivierung für eine Investition in Aktien gibt. Und ich glaube, historisch hat sich gezeigt, wenn man breit in Aktien investiert, dann erzielt man gute Renditen, sicher mehr als auf dem Sparbuch. Und von dem her, glaube ich, sollte da auch politisch irgendwie der Wille irgendwie ein bisschen stärker unterstützt werden.
Das halte ich doch für ein schönes Schlusswort. Meine Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Sehr spannendes Geschäftsmodell. Wir werden das natürlich von Nebenwertewelt gerne weiter begleiten. In dem Sinne nochmal herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja, Dankeschön. Ja.
Ja, und das war wieder unsere aktuelle Folge von Nebenwerte Welt im Gespräch. Ich hoffe, Sie konnten einen guten Eindruck davon gewinnen, wie vielschichtig das Thema Equity
Release ist und warum es sowohl für Immobilieneigentümer als auch für Investoren immer relevanter werden kann. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach Nebenwertewelt im Gespräch gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. So verpassen Sie dann auch keine weiteren Gespräche mit spannenden Unternehmen und Persönlichkeiten aus dem Nebenwerteumfeld. Damit nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ihr Carsten Müller.